freue mich, heute Morgen wieder bei Ihnen hier in Issum zu sein. Besonders auch, dass der Samuel Hucken hier die Einleitung macht, weil hat mich sehr berührt. Ich kenne nämlich seinen Opa. Ja, und sehr gut, dass Sie hier miteinander den Psalm 23 auswendig gesagt haben. Das ist tatsächlich das Wort Gottes, was Menschen einfällt, wenn man sie fragt, erinnert dich irgendwas an die Bibel oder hast du irgendeine Erinnerung daran, dann die meisten können dann eins sagen, nämlich Psalm 23 und den ersten Vers: Der Herr ist mein Hirte. Meistens ist dann Punkt. Ja, und öfters ist es so, so wie ich das jedenfalls erlebt habe, dass wenn man den Psalm 23 hört oder eine Predigt darüber hört, dann wird viel vom Hirten erzählt und von den Schäfchen, da geht es um Wolle, natürlich nicht nur um Wolle, aber es ist alles so idyllisch. Lagern auf grüner Aue, am frischen Wasser. Wunderschön. Und ich habe mich dann mal gefragt, was ist denn der Hintergrund dieses Psalms vielleicht gewesen? Ist das alles so kuschelig und weichwollig gewesen? Was ist der Anlass, dass David diesen Psalm geschrieben hat? Nun, um es gleich vorweg zu sagen, wir wissen es nicht genau. Wie bei vielen Psalmen ist es sehr schwierig, den geschichtlichen oder zeitaktuellen Hintergrund herauszufinden. Ich glaube aber doch, dass wir hier einen wichtigen Hinweis haben, und der ermöglicht vielleicht einen noch anderen Zugang zu diesem Psalm, als wie wir den bisher so miteinander gehabt haben. Nämlich, da heißt es ja in diesem Psalm, er spricht von einer Notsituation, von Feinden. Und David war tatsächlich ja längere Zeit, also jahrelang, auf der Flucht gewesen. Vor diesem König Saul, der in ihm den Konkurrenten sah, der sich von ihm angegriffen fühlte. Und noch viel später, diese dramatische Geschichte, furchtbare Geschichte eigentlich, von Absalom. Also sein eigener Sohn will den Vater, den König, stürzen und reißt einen Krieg vom Zaun. Er verfolgt seinen Vater und der Vater flieht vor seinem Sohn. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft David tatsächlich auf der Flucht war. Und diesen Hintergrund, diesen Fluchthintergrund, den erwähnt er hier in Psalm 23. Vor allen Dingen in diesem zweiten Teil. Da heißt es ja: Du bereitest vor mir einen Tisch. Es kann sein, dass er am Tisch eines guten Freundes Platz nimmt. Es wird im Alten Testament berichtet, wie er öfters auf seinen Fluchtwegen vor Saul und dann auch bei Absalom bei einem guten Freund Zuflucht fand. Ich fand so schön das Lied, was wir hier miteinander gesungen haben. Du bist mein Zufluchtsort. Das ist genau das, was David wahrscheinlich gedacht hat, als er bei einem guten Freund aufgenommen wurde und sogar bewirtet wurde, der ihm also seinen Schutz anbot. Und da sitzt David, vielleicht sitzt er an diesem Tisch und denkt, ja, Gott sorgt für mich. Er kümmert sich um mich. So wie ich mich damals als Hirte um meine Schafe gekümmert habe, so kümmert sich jetzt mein Freund um mich und bietet mir Zuflucht. Wie ein guter Hirte. Also, Gott ist ein guter Hirte. Und das besonders, glaube ich, in der Not. Ich vermute, dass der Anlass dieser Verfolgungssituation und der Anlass, dass er bei einem guten Freund, mehrmals wird das im Alten Testament beschrieben, bei einem guten Freund Zuflucht findet und bei dem am Tisch sitzt. Und der Tisch ist ein wunderbares Bild für Gastfreundschaft, für Geborgenheit, für Freundschaft, Zuwendung. Dass er an diesem Tisch vielleicht diesen Psalm geschrieben hat. Und da fallen ihm natürlich die Bilder ein aus seiner Zeit als Hirte. Gott ist mein Hirte. Sicherlich ein großer Trost für ihn in ganz schweren Zeiten. Das spricht er auch in diesem Psalm an. Er spricht von dem Todestal oder Tal der Todesschatten. Und da erinnert er sich, wie er mit seinen Schafen da damals durchgezogen ist. Also er war ja quasi Wanderhirte. Das waren hauptsächlich damals Wanderhirten, die über 30 Kilometer am Tag zurückgelegt haben. Und an den Abhängen, an den Schluchten, durch die er Abkürzungswege finden musste zur nächsten Weide oder zur nächsten Wasserstelle, das war ein großes logistisches Unternehmen, da brauchten die Schafe eine Führungshilfe. Da hatte der Hirte einen großen Stecken, so übersetzt es Luther hier, einen großen Stab, den er vielleicht manchmal querstellte, um den Schafen den Absturz da vor dem Abhang, sie davor zu bewahren. Und Luther übersetzt dann, er hat nicht nur einen Stecken als Führungshilfe, sondern einen Stab. Das ist leider jetzt mal von Luther nicht so toll übersetzt worden, denn das Wort, was da tatsächlich steht, heißt eigentlich Keule. Also der Stab war eine Abwehrwaffe gegenüber Raubtieren. Genauso hatte der Hirt üblicherweise und eigentlich immer eine Steinschleuder bei sich. Hirten waren ständig am Üben, am Schießen. Und das hat ja der Goliath dann auch zu spüren bekommen. David konnte zielgenau auf einen auf ihn zulaufenden Krieger ihn auf die Stirn, 1 Zentimeter unter seinem Helm, treffen. Machen Sie das mal. Das ist 100-fach geübt worden. Also, David fühlte sich in schweren Zeiten durch den Hirten, durch seinen guten Hirten bewahrt. Ganz, ganz wichtig. Dein Stecken und Stab trösten mich, heißt es hier. Und dann drückt er das auch, diese Bewahrung drückt er auch mit wunderbaren Worten aus, als er dann sagt, als er dann wechselt von diesem Pronomen, dass er sagt, er führt mich Da, wo es ganz brisant und gefährlich wird und kritisch wird, da sagt er, du bist bei mir. Was für ein großer Trost, wenn Christen mit Jesus leben und wissen, du bist bei mir. Das ist eigentlich der größte und stärkste Trost, den wir als Menschen bekommen können. Du bist bei mir. Wenn Kinder zum Beispiel in Not sind und wenn dann die Mama da ist oder der Papa oder eine vertraute Person wie die Oma oder der Opa oder eine Schutzperson da ist, wirklich da ist, gegenwärtig ist, dann kann eigentlich kommen, was will. Und das ist ein sehr, sehr starker Trost. Also, David fühlt sich bei seinem Freund am Tisch sitzend von seinem großen Hirten bewahrt. Der kümmert sich um mich. Er tröstet mich. Und ein zweiter Gedanke ist dann ganz nah, der in diesem Psalm vorkommt, ganz am Anfang steht, nämlich, wenn Gott sich um mich kümmert in Not, wenn ich bedroht bin und es richtig, richtig nötig habe, dann heißt das auch, dass er mich versorgt. Und das steht ja in diesem ersten Vers dann gleich am Anfang. Der Herr ist mein Hirte, nichts mangelt mir. Das war der Job eines guten Hirten, dass die Schafe, dass es den Schafen an nichts mangelte. Weide, Wasser, Ruhezeiten. Und er erinnert sich, dachte, ja, so versorgt mich Yahweh, mein Gott, so wie ich damals als Hirte mich eingesetzt habe. Und so wie ich heute bei einem guten Freund Unterschlupf bekommen habe und hier bewirtet werde, so kümmert sich Gott um mich. Nichts mangelt mir. Ja, also er brauchte tatsächlich Hilfe. David war in Not. Ihm mangelte vieles. Er war ja nun kein schwächlicher Mann. Er war sogar später der stärkste König in Israel. Aber er brauchte einen guten Hirten. Wichtige Lektion. Ein Hirten brauchen nicht nur Alte, Schwache, Kranke oder Kinder, sondern jeder. Denn niemand kann sein Leben letztlich führen, letztlich retten. Es gibt Situationen, in denen wir uns ausgeliefert fühlen, die uns einfach über die Hutschnur gehen, über das, was wir beherrschen können und verkraften können. Andere Leute nennen das Schicksal, ein Schicksalsschlag, auf den warst du nicht vorbereitet und den steckst du nicht einfach locker weg. Aber David sah sich nicht einem Schicksal ausgeliefert, sondern er hatte einen großen, guten Hirten. Und das bedeutete nicht, dass ihm nichts passieren konnte im ganzen Leben. Im Gegenteil, es ist ganz viel Schwieriges, Schlimmes, Böses geschehen im Leben des David. Aber das bedeutete, dass er einen großen und guten Hirten hatte, der sich kümmert. Der gerade in den entscheidenden Zeiten seines Lebens, wo er sagen konnte, du bist bei mir. Es kann fast nicht dicker kommen, aber du bist da. Ja, das ist eine wichtige Anwendung für uns. Auch uns mangelt manches, wenn wir ehrlich sogar sind, müsste man sagen, vieles. besonders in schwierigen Zeiten. Und das nicht nur im Sinne von materieller Ausstattung. Da haben wir vielleicht noch am wenigsten Probleme, aber auch manchmal. Vielmehr uns mangelt mehr, als wir zugeben, mehr, als wir uns anmerken lassen, Zuwendung, Zuneigung, Gemeinschaft. Merken Sie das, was wir jetzt hier haben? Wir feiern Gottesdienst, wir sitzen hier nebeneinander, miteinander, wir singen gemeinsame Lieder. Das ist etwas, was deine Seele zutiefst braucht, was Mangel ist bei uns und bei vielen Menschen um uns her. Liebe, Friede, Freiheit. Manche decken ihren Mangel nach außen hin dann ganz fromm zu. Mit einem Bibelvers. Und da ist natürlich, bietet sich Psalm 23 natürlich super, super mäßig an. Ja? Mir mangelt nichts. Da guckt dir der Mangel, der weiß wie starr aus den Augen, aber du behauptest, mir mangelt nichts. Und das ist fast mit Zähneknirschen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass unsere Seele, deine Seele, meine Seele, wie ein Fass ohne Boden ist. Da kannst du reinschmeißen, was du willst. Das fällt alles durch. Unsere Seele ist unersättlich. Und das ist gar nichts Teuflisches. Im Gegenteil. So ist sie von Gott erschaffen. So bist du geschaffen worden. Das heißt, deine Seele ist auf Ewigkeit hin angelegt. Nichts Irdisches kann sie letztlich stillen. Deine Seele sehnt sich unbewusst nach Gott. Wenn ich jetzt von Mangel rede hier, was ploppt dann bei dir hoch? Muss ich jetzt nicht sagen. Wir würden uns wundern, was wir sagen würden, wenn andere das hören würden. Was empfindest du, mangelt dir im Moment am meisten? Wenn nichts dein Herz stillen kann, kannst du es benennen, für dich persönlich, vor Gott benennen. Soll ich dir was verraten? Dein größter Mangel ist Gott selbst. Das, was deine Seele am meisten will, die größte Sehnsucht deiner Seele, ist Gott selbst, die Gemeinschaft mit Gott, der Friede mit Gott. Deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das heißt, wenn dieser Mangel gestillt ist, wenn also Gott mein guter Hirte ist, wenn Jesus mein guter Hirte ist, dann ist dein und mein größter Mangel gestillt. Und dann, das ist sehr wichtig, gerade für Menschen, die Gott noch nicht kennen und mit denen wir reden, dann kann ich nämlich ehrlich sein. Und sagen,
mir mangelt nichts, ohne damit fromm zu heucheln, ohne Zähneknirschen. Dann lerne ich nämlich in meinem Leben mit Mangel umzugehen. Das heißt, mich immer neu darauf zu besinnen, dass mein größter Mangel gestillt ist oder wird. Christen können, wenn sie sich erfüllen lassen von Jesus, mit unerfüllten Wünschen leben. Das ist ein Bestseller, ein Buchtitel von Walter Trobisch gewesen, wo es um unsere Sexualität geht. Mit unerfüllten Wünschen leben. Das können eigentlich nur Christen. Wenn sie ihren größten Mangel durch Gott stillen lassen. Und darauf müssen wir uns immer neu besinnen. Okay, ich gebe zu, dass das in manchen Zeiten unseres Lebens schwer ist. Soll ich sagen, zu schwer ist. Aber wir können uns auf diesen großen Segen Gottes besinnen, neu besinnen, dass er unseren Mangel stillt. Einer, der das übrigens geübt hatte, der Kirchenvater Augustin, so heißt er, sagte dazu einmal, was es nicht alles in dieser Welt gibt, was ich nicht brauche. Ja. Christen sind in diesem Sinne Menschen, die mit Mangel und auch mit Überfluss umgehen können. Paulus hat das einmal so toll geschrieben an die Gemeinde. Da sagt er, ich kann beides. Mangel haben und Überfluss. Ja, wer kann das schon? Ohne Gott als guten Hirten dagegen verfalle ich der Gier, der Sucht, dem Neid, der Bitterkeit oder auch der Illusion, dass Geld allein glücklich macht. Aber wenn Gott mein größter Mangel ist, wenn der mein Herz stillt, immer wieder neu, wenn ich Frieden mit Gott habe, dann können diese Dinge dieser Welt, an die wir uns sonst hängen, hat Luther mal so schön gesagt, ein Götze ist alles, woran du dein Herz hängst. Dann können die Dinge dieser Welt uns nicht zum Götzen werden. Ihr Lieben. Bei Gott wird unser Mangel gestillt, indem Jesus dich weidet und dich führt und schützt und tröstet. Und davon spricht David hier geradezu begeistert. Der Mann ist, der sitzt da am Tisch. Die Feinde am Horizont. Oder ist er denen gerade mal wieder entwischt? Und dann sitzt er da bei seinem Freund und sagt, im Bild des Hirten, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er lagert mich auf grüner Au. Und das hat Jesus den Menschen zugerufen, damals, und er ruft es uns, dir, mir, uns, hier in diesem Gottesdienst zu. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So, und als letztes aus diesem Psalm eben dieses Motiv von dem Tisch. Deshalb habe ich eigentlich das Thema für diese Predigt genannt. Ein gedeckter Tisch unter Freunden. David erlebt einen gedeckten Tisch unter Freunden. Was brauchte er dringendst? Er brauchte Gastfreundschaft in Not. Freunde die ihm Geborgenheit schenken. Vor allen Dingen, wenn wir an die jahrelange Verfolgung durch Saul denken. Wie sehr brauchte er dann einen Raum der Sicherheit, der Geborgenheit, wo Menschen, Freunde es gut mit ihm meinten, ihn versorgt haben, ihn, ja, soll man sagen, verwöhnt haben. Wie tröstlich, wie erquickend war dann Gastfreundschaft, ein gedeckter Tisch als Inbegriff dieser wunderbaren Gemeinschaft. Es wird hier gesagt, sein Becher wird voll eingeschenkt, sein Bild. Nein, damals hat er tatsächlich einen vollen Becher bekommen, was auch immer. Wahrscheinlich nicht nur Wasser. Wahrscheinlich ein guter Wein, stellt euch das vor. Und der Becher, eigentlich steht hier, fließt über. Das heißt nicht, da hat einer sich verschüttet, sondern es wird nachgeschenkt. Also, du bekommst genug, immer genug. Wie wohltuend in Zeiten des Mangels und der Ruhelosigkeit und der Flucht ein Tisch von guten Freunden gedeckt. Vielleicht wäre das mal, nimm das mal als Idee hier aus diesem Gottesdienst mit nach Hause. Ich weiß nicht, ob der Geist Gottes dich jetzt aufmerksam macht. Vielleicht solltest du jemanden mal zum Essen einladen. Schluck. Der das richtig nötig hat. Also dem das richtig gut tun würde. Da geht es nicht um viel oder Qualität und was alles, sondern überhaupt Gastfreundschaft. Das kann sogar unter ganz bescheidenen Umständen sehr, sehr wohltun. Mangel beantworten. Und dann steht hier, und damit will ich schließen, dann steht hier, du salbst mein Haupt mit Öl. Da denken wir meistens dann, aha, diese alttestamentliche Praxis der Priester, die haben bestimmte Leute, die von Gott berufen worden sind, mit heiligem Salböl und so weiter. Hat es auch gegeben. Aber hier ist das wahrscheinlich das Übliche der Gastfreundschaft gewesen. Das Übliche der Gastfreundschaft war damals, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, nämlich, dass dein Gast ein paar Tropfen sehr wohlriechendes Salböl, wir würden heute sagen Parfüm, aufs Haar geträufelt. Ein Tropfen Duftöl ins Haar als Willkommenszeichen. Im Neuen Testament wird diese Sitte beim Gastmahl des Pharisäers Simeon beschrieben. Also Jesus war bei einem Pharisäer eingeladen und der wollte ihn eigentlich nur auf den Zahn fühlen. Der wollte ihn testen, bist du der Messias, bist du der Prophet, wer bist du eigentlich? Und hat alle Zeichen der üblichen, normalen Gastfreundschaft weggelassen, weil es war keine Gastfreundschaft. Es war ein Test. Der Mann war nicht Freund. Der wollte Jesus nichts Gutes tun. Der suchte eine Gelegenheit, ihn zu prüfen, um zu zeigen, du bist nicht der Mann, auf den wir warten. Und dann kam dann diese Frau, darüber haben wir auch hier schon miteinander mal gesprochen, und dann hat er gesagt, ja, hier, siehst du diese Frau, das ist hier unsere Stadtprostituierte, wenn du nicht weißt, wer das ist, dann bist du schon mal nicht der Prophet. Und da sagt Jesus zu ihm, Simon, Diese Frau hat mir Gutes getan. Du nicht. Kein Tropfen Öl, haben noch nicht mal die Füße gewaschen. Duftöl aufs Haupt bedeutete, du bist ein Wohlgeruch in meinem Hause. Das ganze Haus roch nach einem guten Gast mit einigen Tropfen, übrigens bei allen, aufs Haupt. Gastfreundschaft wurde fühlbar, riechbar. Das verströmte sich. Ja, das ist das Symbol, was eigentlich hier am Ende dieses Psalms steht. Ein Symbol für Gutes und Barmherzigkeit, die ich als Gast bei Gott genieße, ein Leben lang. Also immer heißt das. Denn wir sind ja keine Gäste bei Gott, wir sind bei Gott zu Hause. Deshalb für immer. Bei Gott bin ich nicht nur Gast, sondern zu Hause. Ja, sprechen wir zum Schluss einmal diesen Satz nochmal miteinander. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Zusammen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Riechen Sie das hier? Ja, das kann man spüren. Das sollte man als Gemeinde miteinander spüren. Und ich glaube, dass das hier der Fall ist. Also, wenn du innerlich oder äußerlich auf der Flucht bist, bedrängt, geängstigt, gestresst, geplagt, Mangel leidest, Hilfe brauchst, dann ist Jesus die richtige Adresse. Psalm 23. Also, frisch den mal auf, auswendig lernen, nochmal dreimal lesen zu Hause, hast es wieder drauf. Eine Kraftquelle, eine Erquickung deiner Seele, ein zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen bei Gott, unserem guten Hirten. Gottes Segen.